Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Annie Sonnenberg. Hallo Annie, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo Emilia. Ich bin Annie Sonnenberg. Ich bin in Bremerhaven geboren, also ein echter Fischkopf und Nordsee-Nerd. Ich habe sehr lange in Münster gewohnt und grüße mal gerade hier das ganze schöne Münsterland. Und derzeit bin ich mit Katze, Fisch und Mann wohnhaft in Braunschweig, in unserem kleinen Häuschen. Das nenne ich immer meine Hobbithöhle mit Gemüsegarten. Meine Brötchen verdiene ich mir als Lehrerin, aber immer dann, wenn die Schule mir die Muße dazu mal lässt, verwandle ich mich in eine Schriftstellerin. Und wenn ich schreibe, dann ist das eigentlich selten, irgendeinem Genre zuzuordnen, weil ich mir den Luxus gönne, jedes Buch als Unikat zu betrachten. Es muss natürlich einen Spannungsbogen haben, aber Seitenzahlen oder sowas, das ist mir egal, denn ich möchte, dass Geschichten dabei rumkommen, die ich selbst immer wieder gern in die Hand nehme. Ich schreibe gerne über die sogenannten großen Fragen, auch über Spirituelles. Und mir ist dann wichtig, dass das durch ruhige musikalische Sprache und durch das eine oder andere Gedicht unterstützt wird. Man kann sagen, meine Bücher feiern das Bleibende im Strom der Zeiten.
Oh, ich höre dir so gerne zu. Kannst ruhig weitererzählen. Das ist jetzt schon so schön.
Das mache ich.
Jetzt verrat uns aber erstmal, bevor du richtig anfängst zu lesen, welches Buch du uns heute mitgebracht hast.
Ja, ich habe euch heute den Roman Die Geschichte des anderen Ritters mitgebracht. Dafür hatte ich zuerst einen englischen Titel im Kopf. The Other Knight's Tale. Das ist wörtlich dasselbe, es ist genau die Übersetzung und hat eben noch eine Nebenbedeutung. Die Erzählung vom Vorabend. Ich wollte den deutschen Titel aber nicht ändern, nur weil er vielleicht nicht ganz so poppig klingt, weil es nämlich tatsächlich um Ritterlichkeit geht in einer etwas anderen Art, in einem ungewöhnlichen Gewand. Das ist ein sperriger Umstand, aber der verdient absolute Aufmerksamkeit. Die Geschichte spielt in zwei Welten und enthält neben Fantasy-Elementen auch Gedichte. Und es handelt sich um einen Roman über grundlegende Fragen unserer Existenz und unserer Wahrnehmung. Es geht um Fragen der Kommunikation miteinander und um die Suche nach Identität. Außerdem spielt eine Rolle die Frage nach der Wahrheit und nach der Erkenntnis der Wahrheit. Also kann ich als einzelner Mensch überhaupt die Wahrheit begreifen? Und gehört die nur zu mir oder ist die für alle zugänglich? Die Verbindung zur Wahrheit ist in dem Buch der Schlüssel zum Glücklichsein. Und dabei stellt sich die Frage, wer bestimmt eigentlich, was wirklich ist? Haben wir ein Recht, einander die Wahrhaftigkeit unserer Wahrnehmung abzusprechen? Was wäre, wenn du dich plötzlich in einer gänzlich anderen Welt wiederfändest? Und wenn du nach der Rückkehr in deine eigene Welt dir nichts sehnlicher wünschtest, als deinen Freunden davon erzählen zu können, aber jeder in deiner Umgebung erklärt dich für verrückt? Was würde das für dein Selbstbild bedeuten? Und was hieße es für deine Verbindung zu dem, was wir als Realität bezeichnen? Und was am wichtigsten ist, wie kann diese Verbindung zur Realität wieder sichtbar gemacht werden? Wie kannst du Heilung finden? Der Klappentext lautet: Tante Elvira behauptet, der Bibliothekar sei ein gemeingefährlicher Irrer. Philipp lässt sich dennoch von seinem Freund in dessen Geheimnis einweihen. Er kann nicht ahnen, was Andrews Enthüllung für sein eigenes Leben bedeutet.
Also, ich finde es schon total interessant. Du musst am besten sofort anfangen zu lesen.
Ja, dann mache ich das doch einfach. Du, Held, verurteile niemals. Sieh erst mit den Augen des anderen, höre mit seinen Ohren, fühle, rieche und schmecke, wie er es tut. Und du erkennst, er ist wie du. Philipps Mutter sah aus dem Fenster und versuchte, unterhalb ihres Hauses oder am Hang des gegenüberliegenden Hügels ihren Sohn zu erspähen. Aber der Hochweg lag versteckt zwischen Wäldchen, Baumreihen und fast mannshohem Getreide. Abhängig von der Größe des infrage stehenden Mannes natürlich. Dennoch, bei jedem Aufblitzen einer kleinen Veränderung der Anschauung erwartete Philipps Mutter, ihren 16-jährigen Sohn zu erblicken, dessen Statur ihn die übrigen Teenager seines Dorfes überragen ließ. Dummerweise, oder eher anstrengenderweise, ragte Philipp auch sonst über die hiesigen Gewohnheiten hinaus. Und ausgerechnet das hatte Tante Elvira ihr, seiner Mutter, vorhin aufs Brot geschmiert. Und jetzt war sie deswegen besorgt. Philipps Mutter seufzte. Ihr Sohn war unterwegs in die Bibliothek, die im sogenannten Herrenhaus untergebracht war. Einem riesigen freistehenden Gebäude mit unzähligen Räumen und noch zahlreicheren Fenstern, das dennoch gedrungen wirkte und in seiner Massivität aus kilometerweiter Entfernung hervorragend sichtbar war. Bemerkenswert war an diesem Objekt vor allem, dass es nicht nur aus diesem einen Block bestand. An gefühlt sämtlichen Seiten, Winkeln, Nischen und durch Erker bedingten Anschlussstellen, mit Ausnahme der Vorderfront, grenzte es an kleinere Bauten, mit denen es durch Türen, Tunnels oder überdachte Fachwerkgänge verbunden war. Niemand wusste so recht, wann man begonnen hatte, diesen Komplex zu errichten. In Tante Elviras Tante-Emma-Laden munkelte man jedenfalls, der Entstehungszeitraum reiche bis ins Mittelalter zurück. Philipps Mutter gefiel dieser Gedanke, obwohl sie annahm, dass die ältesten Teile inzwischen überbaut worden waren und höchstens noch als Fundamente existierten. Sie liebte das Gefühl, in der Geschichte verwurzelt zu sein, um die Gegenwart gestalten zu können. Was ihr weniger gefiel, war das unheimliche Gefühl, das sie beschlich, wenn sie daran dachte, dass Philipp sich bald wieder in diesem unübersichtlichen Labyrinth aus Steinen, Büchern, Bildern und verwinkelten Möbelstücken befinden würde. Schräg, dachte sie, und musste kurz auflachen, weil dieses Adjektiv sowohl eine Reihe von Regalen in der Bibliothek als auch ihre Gemütslage sowie ihre Einschätzung der Gesamtsituation beschrieb. Was ihr aber überhaupt gar nicht gefiel, war die Tatsache, dass sie sich wünschte, selbst die Spätsommerhitze verlassen und die Kühle des Gemäuers genießen zu können. Ihr Gemüt ließ sie den Duft der Steine förmlich riechen, diese Mischung aus unangenehmer Schärfe und erdiger Ruhe. Das wollte sie genießen. Mit einem guten Buch in der Hand, selbstverständlich. Und es gab exzellente Werke in diesen Mauern, denn der Bibliothekar verstand sein Handwerk. Das war nicht zu leugnen, egal wie sehr Philipps Mutter versuchte, ihre Sympathie für die Welt der Bibliothek mit ihrer Unruhe wegen der merkwürdigen Gerüchte zu übertünchen. Der Bibliothekar wusste, was bewahrenswert war. Er arbeitete zusätzlich als Antiquar und Teile des Herrenhauses waren zu einem Museum umgebaut worden. »Es ist eine Welt für sich«, pflegte Tante Elvira zu bemerken. Diese heute so vielseitige Nutzung gefiel Philipps Mutter sehr. Im Gegensatz zu dem Gedanken daran, dass niemand sich erinnern konnte, ob der Komplex früher ein Adelssitz oder ein Forsthaus gewesen war. Selbst Tante Elvira hatte keine konsistente Theorie und vermied es deshalb, über diese Frage zu elaborieren. Ihre Nichte allerdings, Philipps Mutter, fragte sich oft, ob es das Heim eines Fürsten oder die Karte des Waldhüters gewesen war. Vielleicht sogar beides zu unterschiedlichen Zeiten, dachte sie, wie schon so oft. Fragte sich aber zugleich, wieso gab es keinerlei Nachweis dafür? Und wieso, sie schlug mit der Faust auf den Tisch, beschäftigte sie diese Banalität gerade jetzt so sehr und hielt sie dadurch davon ab, sich der Sorge um ihren Sohn zu widmen? Philipps Gedanken, davon war seine Mutter überzeugt, bewegten sich in Welten, die von banalen Fragen nach Sicherheit oder auch nur von simplem Misstrauen meilenweit entfernt waren. Sie pflegte sogar zu sagen, ihr Sohn lebe in einer anderen Welt. Diese leicht übertriebene Ausdrucksweise hielt ihr zumindest Tante Elvira und ihre Kaffeekränzchenfreundinnen vom Hals. Und das war gut, auch wenn die einzeln vielleicht ganz nett sein mochten. Im Rudel entwickelten sie einen gesprächsdynamischen Drive, der Philipp und den Bibliothekar regelmäßig wie Aliens aus einem mittelmäßigen Sci-Fi-Movie dastehen ließen. Philipp war der einzige Jugendliche im Dorf, der regelmäßig die Bibliothek betrat. Die anderen luden sich E-Books herunter oder lasen kürzere Texte im Internet. Oder sie lasen überhaupt nicht. Philipp hingegen liebte es zu lesen. Egal was, Hauptsache, es war gut erzählt oder bot ihm neues Wissen und Nahrung für seine Gedanken. Man konnte ihn einfach nicht davon abhalten. Deshalb hatte Philipps Mutter das Gefühl, als einzige Mutter der Umgebung über dieses Thema nachdenken zu müssen. Und zwar leider mit Tante Elviras abfälligem Gerede darüber im Kopf. Tante Elvira hielt Philipp für übergeschnappt. Und das Fremdwort Eskapismus war in ihren Wortschatz geschlüpft, um ihn schlichteren Gemütern gegenüber zu schmücken. Alle anderen Mütter hielten Philipp nun auch für merkwürdig. Philipps Mutter seufzte. Allerdings war es nicht immer so, dass man als Eltern vor Entscheidungen stand, die zumindest scheinbar und vielleicht auch nur in diesem Moment nur das eigene Kind betrafen? Und war es nicht immer so, dass man dann eigentlich nur hoffen konnte, richtig gehandelt zu haben? Philipps Mutter seufzte erneut und ärgerte sich, dass sie sich nicht an diesen permanenten Schwebezustand gewöhnen konnte. Als der Ärger verpuffte, hoffte sie, das Richtige getan zu haben, als sie Philipp mit 8 Jahren zum ersten Mal erlaubt hatte, mit seinem neuen Bibliotheksausweis ins Herrenhaus zu gehen. Aber egal wie, jetzt war es ohnehin zu spät. In der Pubertät war jedes Verbot, jedes bisschen moralischer Druck ein existenzielles Ereignis, das zwar in seltenen Fällen tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielte, zumeist allerdings mit Todstellen, Kampf oder Flucht beantwortet wurde. Und Philipps Mutter wollte nicht, dass ihr Sohn vor ihr floh. Andererseits hatte sie Tante Elviras Vermutungen nie ganz entkräften können. Denn obwohl es sie störte, dass diese Vermutungen bei Kaffeekränzchen gern zu Unterstellungen wurden, war eines merkwürdig. Die Freundin des Bibliothekars hatte man nie wieder gesehen, seit sie aus dem Dorf verschwunden war. Angeblich hatten ihre Eltern sie auf eine Privatschule geschickt, aber sie war nie wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Philipps Mutter konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Bibliothekar etwas damit zu tun gehabt hatte. Und jedes Mal, wenn Elvira oder ihre Freundinnen hinter vorgehaltener Hand raunten, das sei kein Wunder, denn er habe schließlich ein Anwesen für kindliche Gemüter gekauft und habe mit Sicherheit eine Vorliebe für Kinder, wurde sie den Verdacht nicht los, dass ein Fünkchen Wahrheit darin stecken mochte. Und deshalb musste sie vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Sie musste ihren Sohn beschützen, egal wie selbstständig der zu sein wünschte. Andrew, der Bibliothekar, hielt den großen, ledergebundenen Band vorsichtig mit beiden Händen, als sei er ein Kind. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er das Buch auf dem eigens dafür hergerichteten Eichenholztisch deponierte, die seidene Unterlage dekorativ drapierte und die Handschuhe abstreifte. Ihm war gerade quasi die Quadratur des Kreises gelungen, und das machte ihn glücklich. Es war immer wieder ein Hochgefühl, seltene Bücher antiquarisch zu erstehen. Manchmal, wie in diesem Fall, handelte es sich um Faksimiles, aber das bedeutete für Andrew keinen großen Unterschied. Mitunter, und das waren Sternstunden, wurde seinem Institut die Ehre zuteil, Originalkodizes als Leihgaben auszustellen. Andrew seufzte vor Zufriedenheit. Der Treffpunkt des Geistes, den er geschaffen hatte, war vielleicht klein, aber vor allem war er fein. Die Wissenschaft erkannte seine Bemühungen an und gab ihm die Möglichkeit, kostbares Wissen der Vergangenheit auf verschiedenste Weise in die Gegenwart zu transportieren. Oh ja, Andrew liebte seinen Beruf. Oder war es sogar, wenn auch vielleicht nur auf Zeit, seine Berufung? Mitunter belebte ein Lächeln seinen sonst oft schwermütigen Blick, wenn er sah, dass in der Literatur wie im Film oder Fernsehen Bibliothekare Hochkonjunktur hatten. Abenteuer reihte sich an Abenteuer und Andrew fand diese Geschichten durchaus unterhaltsam. Aber einen gewaltigen Unterschied zu dem, was er darunter verstand, gab es dann doch. Und dieser Unterschied war es, der ihn zum Schmunzeln brachte. Die Geschichten dieser Bibliothekare waren ausgedacht. Und seine war es nicht. Er hatte tatsächlich erlebt, wovon er erzählen konnte, auch wenn er sich bislang wohlweislich darüber ausgeschwiegen hatte. Es reichte einmal, damit auf der Nase zu landen. Nichtsdestotrotz hatte Andrew sich entschieden. Heute würde er Philipps Drängen, ihm endlich wirklich alles zu berichten, nachgeben. Es war nur noch ein wenig Zeit zu überbrücken. Andrew nahm seine irische Knieharfe und setzte sich auf einen der einfachen, aber stabilen Holzstühle aus dem Inventar des Herrenhauses. Sie standen wie immer in dem Gang, der von der Eingangshalle abzweigte und zu seinen Privatgemächern führte. Hier fühlte er sich wohl und hier wollte er auf Philipp warten und auf seine Nichte Molly, die ihn, wie an jedem Wochenende, für eine halbe Stunde besuchen würde, während ihre Eltern in den Magazinen stöberten, um sich neuen Lesestoff für die häusliche Lektüre auszuleihen. Molly war 8 Jahre alt und liebte die Bibliothek, die sie als Onkel Andrews Burg bezeichnete. Es zauberte Andrew stets ein Lächeln aufs Gesicht, wenn er Molly so leidenschaftlich von seinem Haus reden hörte. Er hatte es sofort gewusst, dieses Gebäude war ideal fürs kindliche Gemüt. Er hatte es gekauft. Für sich selbst, für seine Erinnerungen, für Molly, für Philipp, für jedes Kind und für jeden, der ein Kind geblieben war. Sein ganzes Erbe war hineingeflossen, einschließlich der Zinsen seines Sparkontos. Aber das war es wert. Daran konnten auch die haltlosen Gerüchte um vermeintliche sexuell unnatürliche Vorlieben nichts ändern. Andrew nahm zärtlich seine Harfe auf die Knie. Das dunkle Holz glänzte, die Intarsien auf dem Sockel dufteten nach Lindenholz. Und als er in die Saiten griff, schenkten die Metallseile ihm Töne, wie er sie sich schöner nicht hätte erträumen können. Er wusste, wenn Philipp die Eingangshalle betrat, würde er seine Gitarre aus dem Kasten nehmen und ebenfalls spielen. Und es wäre ein Gespräch jenseits der Worte, das beiden Heimat bedeutete. Manchmal war es auch andersherum. Dann war Andrew nicht der Erste, der spielte, sondern er stimmte in Philipps sanfte Klänge ein. Dass es war wie ein Gruß, den der Hausherr auf dessen Vorstellung hin einem willkommenen Gast entrichtete. Andrew sah Philipp gern an, wenn der sich noch unbeobachtet wähnte. Er trug häufig dieselbe Kleidung, die aber niemals stank oder vor Dreck starrte. Andrew fragte sich manchmal, ob Philipp von den meisten seiner Kleidungsstücke mehrere Exemplare besaß. In seinen alten Wildlederschuhen, der Hochwasserhose, den irgendwie unpassenden weißen Socken und dem feminin anmutenden, langen, geblümten Hemd, müsste der junge Mann hilflos wirken. Das war Andrew bewusst, aber das Gegenteil war der Fall. Philipp gab Andrew Festigkeit, Mut und Kraft. Er stand da, die langen, lockigen Haare zu einer Art Dutt hochgesteckt und lächelte von innen heraus, mit geschlossenen Augen, bevor er in die Saiten seiner Gitarre griff und ihr die Welt entlockte. Sein sanftes Drücken und Zupfen entlang der Saiten, sein sachtes Klopfen auf den Korpus des Instrumentes waren Ausdruck einer Gemütslage, die Andrew lange nicht mehr in ihrer Fülle verspürt hatte und die anzuschauen ihn wieder ein wenig näher zu sich selber brachte. Absoluter Friede mit sich selbst und der Welt. Friede. Das war Andrews größte Leitidee. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als wieder dorthin zu gelangen, wo er glücklich gewesen war, wo er andere glücklich gesehen hatte. Und Philipps Spiel hielt die Hoffnung aufrecht, dass es ihm eines Tages gelingen würde, zurückzukehren. Philipps Spiel war zeitlos und es ähnelte trotz unterschiedlicher Melodien dem, was er, Andrew, in der Spielmannskunst des Baden vernommen hatte, den er einst gekannt hatte, vor vielen, vielen, wirklich vielen Jahren. Bis es soweit war, dass er heimkehren konnte, das hatte Andrew als seine Aufgabe erkannt, würde er für die Kinder dieser Welt Geschichtenerzähler sein. Er würde die Geschichten erzählen, die manche zum Glück noch immer an ihre Kinder weitergaben, die aber zunehmend weniger erzählt wurden. Er würde die Geschichten erzählen, die sich in den Büchern seiner Bibliothek verbargen und die manche Kinder und Erwachsenenkinder noch immer lasen, mit offenem Herzen lasen und die doch immer weniger gelesen wurden. Er würde sie in ihrer Fülle erzählen, mitunter auch in ihrer Mehrdeutigkeit, denn auch das machte das Leben aus. Das Leben war reich an Facetten, aber es gab Dinge, die waren absolut gut und es gab Dinge, die tat man einfach nicht. Davon wollte er erzählen, Andrew wollte Geschichten erzählen, die stark machten und die die Menschen an das Gewissen erinnerten, die zum rechten Handeln anleiteten, die etwas Absolutes vermittelten. Auch wenn in den Geschichten immer eine konkrete Situation vorlag. Man lernte aus ihnen etwas fürs Leben. Etwas Gutes. Und dem Guten, dem wollte Andrew dienen. Auch wenn er das Gefühl hatte, dass er diesem Guten nur sehr, sehr selten gerecht werden konnte. Andrew seufzte und dachte wieder daran, dass sein Haus eine Spielwiese für kindliche Gemüter sein sollte. Dann setzte er seine Harfe sacht auf den Boden, ging in die Küche und legte selbstgebackene Kuchen für Molly und Andrew zurecht, damit sie etwas essen konnten, bevor er zu erzählen begann. Sie sollten sich stärken, denn nach der für den Abend geplanten Lesung würde er die beiden Menschen, die ihm in diesem Landstrich am nächsten standen, in die Geheimnisse seines Lebens einweihen.
Wow! Lass uns gleich mal über deine Figuren sprechen. Stell dir doch bitte mal ein bisschen vor, erzähl mal ein bisschen was.
Ja, also wir haben ja gerade schon Philip und Andrew kennengelernt. Der Andrew ist der Bibliothekar und der hat ein Geheimnis. Und das werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber ich habe ja vorhin schon mal ein paar Stichworte geliefert, worum es in dem Buch geht. Das heißt, es wird etwas sein, das die Molly und den Philip ziemlich beeindruckt und was die vielleicht auch nicht sofort oder vielleicht auch gar nicht glauben können. Zwei weitere Figuren, die ich gerne euch vorstellen möchte, sind Lady Lily und Francesco. Lady Lily ist eine starke, selbstbewusste und selbstständige junge Adelige. Ihr Vater war auf einer längeren Seereise und als er zurückkehrt, hat sich sein Lehnsherr seiner Ländereien bemächtigt. Und es ist ein sehr brutaler Herrscher. Weil zu allem Überfluss Lilis Vater nur noch gesundheitlich angeschlagen ist, er trinkt nämlich, beschließt sie einen Weg zu finden, um ihren Vater wieder in Amt und Würden einzusetzen. Und es ist dabei nicht gerade einfacher, dass sie den Lehnsherrn William of Beaumont heiraten sollte, ihm aber davongelaufen ist. Das heißt, sie hat wenig Möglichkeiten zu handeln. Auch hier muss eine Lösung angestrebt werden. Sie hat aber Glück, sie hat mehrere Freunde und einer, der ihr eigentlich die ganze Zeit über am meisten zur Seite steht, das ist Francesco, das ist ausgerechnet der Hofkaplan von einem weiteren Vasallen von Beaumont und der hat auch ein Geheimnis. Seine weit zurückliegende Vergangenheit ist unklar, aber die nähere Vergangenheit kennt Lily, sie kennt ihn seit sehr vielen Jahren und sie schätzt ihn sehr, die beiden sind sehr enge Freunde und sie schenkt ihm ihr uneingeschränktes Vertrauen. Und wie sie dann reagiert, als sie sein Geheimnis erfährt, das verrate ich auch noch nicht. Man kann an der Beschreibung der beiden, also Lillys und Francescos, schon hören. Da kommen so Dinge wie Vasallen und Lehnsherren vor. Das heißt, es ist im Grunde eine mittelalterliche Situation, die wir hier beschreiben. Aber wie es genau dazu kommt und was es damit auf sich hat, das steht in dem Buch, das sage ich noch nicht.
Ich würde sagen, einfach das Buch kaufen und lesen.
Gute Idee.
Ja, ne? Wo spielt dein Buch?
Im Prinzip auf zwei Ebenen. Der Teil, der in der Jetztzeit spielt, aus dem ich vorhin schon gelesen habe, der findet quasi in einem Land statt, das vermutlich englischsprachig ist, weil die Figuren ja englische Namen haben. Aber das Land wird nicht näher benannt und es spielt im Grunde auch keine Rolle. Die zweite Ebene, das ist eben die Frage. Andrew landet in einer Welt, in der Städtenamen vorkommen, die tatsächlich in England existieren. Und die Zeit, aus der er erzählt, ist offenbar das Hochmittelalter. Aber alle in Andrews Umgebung zweifeln daran. Und es gibt auch Brüche in der Erzählung. Die können entweder bedeuten, dass die Geschichtsbücher, die Andrew gelesen hat, ungenau waren oder dass Andrew sich das Ganze einbildet und das Ganze doch nicht das Mittelalter ist. Und wie sich das auflöst, das muss man selber schauen.
Genau. Einfach kaufen und lesen, einfach mal abtauchen, dem Alltag entfliehen. Magst du einfach gleich mal weiterlesen?
Ja, und da lege ich auch direkt an der Stelle wieder weiter los, an der ich vorhin aufgehört habe. Irgendwo im Nirgendwo zwischen den Dörfern von Philipps Heimat, am Rand des alten Wäldchens, das sich an dieser Stelle bereits merklich lichtete und in Buschwerk überging, befand sich ein riesiger, liegender Stein. Philipp fand, er sehe aus wie ein Findling, den die letzte Eiszeit hier ausgespuckt hatte, so wie man Kirschkerne ausspuckte und damit manchmal, teils unbeabsichtigt, Bäume pflanzte. Bäume waren gut für die Pflanzer und für die Generationen danach. Im Grunde sogar für alle Lebewesen in der Umgebung. Und bei Licht besehen, nicht nur dort, weil Bäume Sauerstoff lieferten, der sich ja überall verteilte. Der Stein war für Philipp ein Kirschkern, der erblühte. Sobald er in der Sonne auf dem Stein saß, wurde sein Kopf frei und er erkannte das Wesentliche. Definitiv etwas Gutes. Von diesem Stein aus konnte man, sofern man von Philipps Statur war und sich auf den Monolithen stellte, über den Rand des nächsten Hügels die obere Hälfte des riesigen Gebäudes sehen, in dem Andrew die Bibliothek untergebracht hatte. Philipp liebte diesen Anblick. Der rostige Wetterhahn wurde ihm zu einem Mini-Drachen. Die dunklen Steine des Gemäuers regten seine Fantasie an und ließen ihn immer neue Abenteuer ersinnen, während er weiter auf die Bibliothek zuging. Und nicht zuletzt erinnerte ihn das Gebäude, obwohl es erst deutlich nach dem Mittelalter errichtet worden war, an sein umfangreiches Wissen über die Epoche zwischen Spätantike und Reformation. Tausende Male war Philipp den Weg entlang gegangen, auf dem ihm jetzt eine sanfte Brise den hochsommerlichen Staub entgegenwehte. Der Weg war ihm vertrauter als der morgendliche Anblick seines verschlafenen Gesichtes im Spiegel. Auf die Folie vertrocknender Gräser projizierte sein inneres Auge die verlockendsten Bilder, von denen er teils nicht mehr genau wusste, ob sie Erinnerungen an reale Erlebnisse waren oder der Widerhall seiner Vorstellungen bei der Lektüre oder dem Hören von Büchern. Er saß in einem Ruderboot und fuhr einen Fluss entlang, vorbei an einer verwunschenen Anlegestelle. Eine hölzerne Treppe, wie aus der Zeit gefallen, führte zu einer quadratischen Plattform, auf der ein Mädchen saß. Ihr lockiges Haar wurde von einem verspielt gemusterten Hut vor der Sonne geschützt, und auf dem Hut saß eine Libelle, die der Welt mit einem geradezu überirdisch leuchtenden Blau begegnete. Um die Szenerie herum flog schützend ein Schwarm ebenso blauer, ebenso leuchtender Schmetterlinge. Und vor ihm, in leichtem Dunst vor einem makellos blauen Himmel, erblickte er eine Burg auf nacktem Granitrücken, stolz und stark. Ja, dachte Philipp, sofern er nicht als Kind mit seinen Eltern an dieser Burg vorbeigefahren war, musste dies das Werk der Bücher sein und damit irgendwie auch Andrews Werk. Er lächelte. Es hieß, der Bibliothekar hätte einen an der Waffel. Alle im Ort wussten das, auch er, der Sohn der Schulleiterin. Viele Jahre lang war Philipp mit diesem Gerücht konfrontiert worden und er war über die Jahre in sehr unterschiedlicher Weise damit umgegangen. Er war 8 gewesen, als er zum ersten Mal davon gehört hatte. Deshalb erinnerte er sich so genau an Tante Elviras Wortwahl. Heute hieß es vor allem, der Bibliothekar sei vollkommen übergeschnappt, aber Philipp konnte auch das in keiner Weise bestätigen. Es war ebenso unkonkret wie alles in allem unzutreffend, wenn man einmal von der Tatsache absah, dass jeder Mensch grundsätzlich irgendwo eine Macke hatte. Philipp störte das nicht im geringsten. Seine Macke hatte immerhin schon allein darin bestanden, das dachte er oft zwischen Sorge und Nachsicht, sehr gerne zu lesen. Philipps Eltern waren alles andere als begeistert gewesen, als Philipp zum ersten Mal die Bibliothek betreten hatte. Aber die Schulleiterin und der Arzt des Ortes konnten ihren Sohn kaum vom Schmökern in Büchern abhalten und gleichzeitig glaubwürdig für Lesen und Bildung eintreten. Philipp war sehr dankbar für diese Art von Sachzwang, denn sie erlaubte ihm das Zusammensein mit Andrew genauso wie das mit den Büchern in der Bibliothek. Als später die Gerüchte aufkamen, der Bibliothekar sei während der unerklärten Fehlzeiten seiner Biografie in einer Psychiatrie gewesen, hatten die Menschen des Dorfes sehr unterschiedlich reagiert. Tante Elvira bestärkte diese Theorie in ihrer Ansicht, Andrew sei ein Psychopath, wohingegen Philipps Eltern ihn zwar für ein wenig seltsam hielten, sich aber freuten, dass Philipp in ihm einen väterlichen Freund gefunden hatte. Und Philipp selbst, darin war er mit seinen Eltern einig, störte es überhaupt nicht, dass Andrew sich vermutlich einer Behandlung unterzogen hatte. Er fand es gut, dass seinem Freund geholfen worden war. Wie gesagt, es hieß, der Bücherfritze habe einen an der Waffel. Außerdem behaupteten Tante Elviras Freundinnen regelmäßig seiner Mutter gegenüber, Andrew sei gefährlich. Und zwar insbesondere für Kinder und deshalb auch für Teenager und für Frauen sowieso, egal ob jung oder alt. Das machte Philipp aber nur neugieriger. Er konnte das nämlich in keiner Weise bestätigen. Ohnehin hatte Philipp die Erfahrung gemacht, dass die treibende Kraft hinter der Ablehnung anderer selten tatsächlich auf Fakten gründete, sondern praktisch immer Angst zu sein schien. Manchmal war die zwar sinnvoll, meistens tat sie aber anderen Unrecht, fand Philipp. Besonders Andrew, dem Bibliothekar. Irgendwann hieß es sogar, der alte Bibliothekar sei ein gemeingefährlicher Irrer, auch wenn niemand ihm etwas Konkretes nachweisen konnte. Er war das Lieblingsgesprächsthema gewisser Damen in der Nachbarschaft und aus Tante Elviras Kaffeekränzchen, denen jeder unheimlich war, dessen Lebensweg sie nicht von Anfang an hatten begleiten können. Denn er hatte eine Lücke in seiner Biografie. Seine Eltern stammten zwar aus dem Ort, aber er selbst war eines Tages plötzlich verschwunden und erst sehr viel später wieder aufgetaucht. Da lag für die alten Damen der Verdacht nahe, dass ein Gefängnisaufenthalt im Spiel gewesen war. Und das bedeutete für sie, dass er ein unberechenbarer Krimineller sein musste. Sie fanden das derart empörend, dass sie es weitererzählten. Natürlich nur ihren Töchtern, dass sich niemand traute, das zu sagen. Immerhin war Andrew vor seinem Verschwinden häufig mit Lucy zusammen gewesen, der zurückgebliebenen Tochter des Vikars, einem hilflosen Mädchen aus einer leichtgläubigen Familie, der wusste schon, was da vorgefallen war. Der stille Junge sprach ja nie über etwas Relevantes, stattdessen verbrachte er Stunden im Badezimmer. Wer wusste schon, was er dort tat? Außerdem weigerte er sich, seiner Mutter den Müll rauszutragen. Die arme Frau hatte das jedes Mal selbst machen müssen. Nein, der Bibliothekar musste ein ganz seltsamer Mensch sein. Geradezu gewissenlos. Da waren die Damen sicher. Philipp jedoch konnte das noch immer in keiner Weise bestätigen. Das Klingeln nach der sechsten Stunde kam immer einer Erlösung gleich. So war es auch heute gewesen. Philipp konnte die Schule nicht ausstehen. Aber er liebte die Geschichtsstunden. Und nicht nur deswegen, weil er in diesem Fach bereits außergewöhnliches Vorwissen mitbrachte. Ihm stellten sich beim Nachvollziehen historischer Gegebenheiten und Zusammenhänge die Grundfragen des Menschseins. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was sollen wir tun? Allerdings waren das Gedanken, die ihm ebenso in Andrews Bibliothek begegneten. Und dort störte kein Pausenklingeln seine Überlegungen. Dort unterbrach ihn niemand, wenn er einen ganzen Tag lang über einer Fragestellung brütete. Philipp war überzeugt davon, dass ein Zehntklässler Besseres zu tun hatte, als herumzusitzen und immer wieder nur zu beweisen, was längst bewiesen war, dass man das Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen und Mitdenken beherrschte. Gut, er nahm auch eine ganze Menge aus dem Unterricht mit für sein Leben. Aber diese Umwandlung geschah eben nicht im muffigen alten Trakt seiner Lehranstalt. Und auch nicht im gerade angebauten modernen Flügel, der trotz seiner Klarheit und Sterilität in Philipp ein Gefühl der Einsamkeit hinterließ. Die Verwandlung des Gelernten ins Leben geschah in seinem Kopf, und zwar häufig auf dem Heimweg, so wie jetzt. Philipp spürte, dass ihm die Gedanken, die seinen Kopf in unendlicher Größe umwahren, gut taten. Und er sehnte sich nach der Kühle seines Lieblingsortes, der Bibliothek, um dieses Große, in dem Gefühl und Wissen vereint waren, mit seinem Freund zu teilen, dem Bibliothekar. Es war eine ganz besondere Bibliothek. Sie lag in einem kleinen Park neben einem großen Sanatorium, an dem Philipp gerade vorbeigelaufen war, um auf das hölzerne Portal des Herrenhauses zuzusteuern. Es hieß, Der Bibliothekar habe sie seinerzeit selbst hier untergebracht, in dem großen alten Gebäude, das so gut dazu passte, dass sich hier Werke aus aller Herren Länder und vielen, vielen Jahrhunderten befanden und bereit standen, um ihre Geheimnisse zu teilen. Das war sein Werk. Andrew hatte alle diese Bücher gelesen und für würdig befunden, an diesem Ort in die Gesellschaft anderer Bücher und damit unterschiedlicher Sichtweisen auf dieselbe unumstößliche Wahrheit verbracht zu werden. Aber der Bibliothekar hatte noch ganz andere Qualitäten. Es war nicht nur so, dass er die Geschichten aus den Büchern kannte, nein, er konnte sie wiedergeben, als sei er dabei gewesen, als sie sich zutrugen. Auch bei Geschichten, die so eben niemals geschehen waren. Er war nicht nur ein Märchenerzähler, er war ein Geschichtenerzähler und für Philipp war er ein Mutmachgeschichtenerzähler. In Gedanken strichen Philipps Hände wie immer zärtlich über die alten und neuen Folianten, die Faksimiles und in einem separaten Raum über die wenigen Originale, die es dem Bibliothekar gelungen war, hierher holen zu dürfen. Die ernsthafte, zugleich aber freie Atmosphäre vermittelte Philipp die Möglichkeit, täglich geistig zu wachsen und dabei doch mit beiden Beinen im Boden verwurzelt zu bleiben. Wie immer verharrte er besonders in der Mittelalterabteilung. Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charette, Wolfram von Eschenbach, Parzival, Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales. Er liebte es. Aber auch die Antike faszinierte ihn. Er hätte gern die Schriften aus der Bibliothek von Alexandria gesehen. Das gesamte Wissen der damals Europa, Asien und Afrika bekannten Welt. Im Laufe der Jahre hatte Andrew Philipp praktisch jedes Buch in seiner Bibliothek nahegebracht. Entweder hatte er Philipp in Ruhe durch die Regale stöbern und ein Werk seiner Wahl herausnehmen lassen, auch aus der Faksimile-Abteilung, gelegentlich sogar von den Originalen. Oder er hatte Philipp Bücher empfohlen, von denen er überzeugt war, dass sie Philipp nützlich sein könnten. Ab und an hatte er Philipp im Vorhinein Hinweise zum Inhalt der Werke gegeben, und gelegentlich setzte er sich während des Lesens oder bei der Rückgabe eines Buches zu Philipp und unterhielt sich über das Erfahrene. Philipp liebte diese Momente, ja manchmal Stunden, in denen er neu erworbenes Wissen mit seinem Mentor teilte und oft zugleich an dessen großem Wissensschatz teilhaben durfte. Ja, Fakten, Zusammenhänge und Informationen über Gedankenwelten fand man in der Bibliothek im Überfluss. Philipp schmunzelte, wenn er daran dachte, dass er für diese Aspekte des Lernens keiner Schule und keines anderen Lehrers bedurfte. Einen großen Teil seiner Bildung verdankte er den Büchern und Andrew. Weisheit allerdings, die Frucht der Bildung, hatte sein Mentor ihn nicht lehren können. Diese Qualität konnte sich nur in Philipp selbst entfalten. Manchmal bereitete ihm das Sorge. Er wusste, dass Andrew ihn in das Sortiersystem der Bibliothek eingeführt hatte, weil er ihn eines Tages zu seinem Nachfolger erklären wollte. Aber wie um alles in der Welt sollte er nur in so große Fußstapfen treten, wie diejenigen, die Andrew hinterlassen würde? Andrew hatte ihn alles über jene Zeit gelehrt, die er seine Lieblingsjahrhunderte nannte, wenngleich ihm und damit auch Philipp sehr wohl bewusst war, dass das Hochmittelalter mit Pest, Hungersnöten, Kriegen, Kreuzzügen und einer riesigen Schere zwischen Arm und Reich weit davon entfernt war, als paradiesisch bezeichnet werden zu können. Allerdings, und das hatte Philipp ebenso von Andrew gelernt, allerdings war die Welt zu diesem Zeitpunkt noch nicht bis in die Alltagswelt hinein zersplittert gewesen. Es gab große Gebiete, die aus eher weniger nachvollziehbaren Gründen einander feindselig gegenüberstanden, aber insgesamt war die Weltanschauung einheitlich. Es gab einen Gott, wie auch immer man ihn nannte, auf ihn musste man hören und in seinen Händen lag die Welt, nicht in den Händen der Menschen. Manchmal dachte Philipp, dass ein bisschen von dieser Weltsicht seiner eigenen Zeit durchaus gut tun könnte. Selbst wenn man ihn ob dieses Vorschlages als mittelalterlich bezeichnen könnte. Und Andrew sah das offenkundig genauso. Trotz seines Wissens um Armut im Mittelalter wollte es Philipp aufgrund seiner Lektüre scheinen, als sei es zumindest vor dem Aufkommen der ersten Bankhäuser und bevor die Hanse riesig wurde, die Welt kleinräumiger und damit ökonomisch stabiler gewesen als heute. Die Menschen befanden sich innerhalb ihrer begrenzten Örtlichkeiten. Sie konnten nicht einfach ins Flugzeug steigen und sich in anderen Teilen des Globus in einem Hotel einmieten. Aber sie kannten ihre Welt, die klare Regeln bot. Selbst wenn diese Regeln bei Fürsten auch bedeuten konnten, dass der Brutalere und Mächtigere schlicht tun konnte, was er wollte. Aber die Vertrautheit und Zuverlässigkeit dieser Lebensräume erschien Philipp unermesslich anziehender als die vollständig verwirtschaftlichten Lagerplätze für Human Resources, die er in seiner eigenen Zeit vorfand. Manchmal musste Philipp sich eingestehen, dass er sich für Augenblicke lieber im Mittelalter aufhalten würde als in seinem eigenen Jahrhundert. Er sehnte sich nach Berührung, nach echter menschlicher Begegnung, nach Zeit füreinander und emotionaler Tiefe. Er sehnte sich nach Berührung wie ein kleines Kind. Und wie Kinder, das hatte Philipp aus dem geschlossen, was er über die spontane Feierfähigkeit der Menschen im Mittelalter gelernt hatte, wie Kinder mussten die Menschen damals gewesen sein. Gab es schlimme Zeiten durchzustehen, vertrauten sie auf Gott. Gab es etwas zu feiern, dankten sie Gott und feierten spontan mit ausgelassener Fröhlichkeit. Und ging ihr Weg zu Ende, standen sie auf dem festen Glaubensfundament, das sie durch ihr ganzes Leben getragen hatte. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So musste es gewesen sein. Davon war Philipp überzeugt. Auch wenn ihm die Einzigartigkeit jedes Menschen bewusst war und Verallgemeinerungen mit Vorsicht zu genießen waren. Er fand die Vorstellung äußerst willkommenheißend, dass der Glaube damals von so vielen Menschen getragen worden war, dass nur wenige oder vielleicht sogar überhaupt keine Zweifel aufkommen konnten. Philipp hielt es nicht für gefährlich oder gar für eine Täuschung, dass es kaum Alternativen gab, sondern für einen inhaltlichen Gewinn. Das Einzige, was er sich wünschen würde, wenn er in dieser Zeit leben würde, das dachte er oft, wäre, dass die Verehrer seines Gottes aus anderen Religionen nicht für ihre Weise, den Allmächtigen zu ehren, zu Feinden Gottes erklärt wurden. Das war in Philipps Augen absolut absurd. Liebe, dachte er, Liebe wäre, wie so oft, auch in diesem Fall, eine Lösung. Liebe war die einzige Macht, die sogar über dem Gesetz stand. Sie und ihre Geschwister, Gnade, Verzeihung und wie sie alle heißen mochten. Insbesondere im Vergleich mit der Spätantike fand er, dass die angeblich dunklen Jahrhunderte der Zwischenzeit, wie man das Mittelalter manchmal nannte, durch die Verbreitung der christlichen Idee der Nächstenliebe in Verbindung mit der Liebe zu den Feinden, mochte sie im Einzelnen auch noch so sehr mit Füßen getreten worden sein, deutlich besser abschnitten als das klare, aber bestimmten Gruppierungen gegenüber gnadenlose römische Gesetz. Hospitäler standen im Mittelalter jedem offen, das hatte Philipp gelesen. Und das war in seinen Augen ein großer ethischer Schritt nach vorn. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe hatte den Sohn der Schulleiterin in den letzten Wochen und Monaten, selbst für seine Verhältnisse, sehr stark beschäftigt. Liebe deinen Nächsten, dir gleich. Wer war sein Nächster? Jeder, der ihm begegnete. Und damit auch Andrew. Im staubig klaren Schein der Nachmittagssonne verlangsamte Philipp seine Schritte. Er hielt inne und zog einen Zettel aus der Tasche seiner Jeans. Das Gedicht, das sich darauf fand, hatte ihn noch mehr beschäftigt als das Liebesgebot. Er war darauf gestoßen, als er in der Faksimile-Abteilung der Bibliothek vorsichtig einen ledergebundenen Kodex aus dem Regal genommen hatte, um zu sehen, welchen Inhalts er war. Denn bei diesem Manöver war ihm eine mehrfach überschriebene Seite aufgefallen, deren oberste Schicht eindeutig in Andrews Handschrift verfasst war. Das war nun wirklich alles andere als ein normales Palimpsest, hatte Philipp gedacht, und er hatte das Gedicht abgeschrieben. Er konnte nicht sagen, weshalb, aber ihn hatte sofort mit seltener Wucht der Gedanke ausgefüllt, dass die Verse mit Andrews Vergangenheit zusammenhängen. Und damit auch mit dem, was er, Philipp, heute Abend aus dem Mund seines Freundes erfahren würde, seines Nächsten. Du kommst nach Haus nach langen Tagesmühen, sitzt an des Hauses reich gedeckter Tafel, genießt den Eintopf oder die Pastete, berichtest von der Arbeit auf dem Feld und alle sagen, nein, du warst nicht dort.
Was für ein Ende.
Oder ein Anfang.
Ja, das war jetzt so überraschend, sage ich mal so. Ich dachte jetzt, oh, jetzt kommt noch was.
Ist doch hoffentlich kein Downer.
Nein, absolut nicht. Es macht neugierig auf mehr, auf jeden Fall. Verrat uns doch mal, wie du auf die Idee zu deinem Buch gekommen bist.
Also ich weiß gar nicht mehr, was genau mich auf die Idee gebracht hat, aber eins steht fest, es kommen wahnsinnig viele Fragen in dem Buch vor, die mich einfach seit sehr vielen Jahren beschäftigt haben und ich schätze, irgendwann war es einfach Zeit, das aufzuschreiben. Den ersten Entwurf habe ich tatsächlich zur Emeritierung meines Professors für mittelalterliche Kirchengeschichte fertigstellen können und er hat ihn dann auch als Geschenk erhalten.
Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet?
Insgesamt waren das wahrscheinlich ein paar Wochen, schätze ich mal, das weiß ich nicht mehr genau. Die erste Version habe ich kurz nach dem Studium fertiggestellt und dann habe ich 2020, also letztes Jahr, Zeit für eine Überarbeitung gefunden.
Welches Buch liegt gerade ganz oben auf deiner Leseliste und warum?
Das sind im Prinzip zwei, und zwar zwei, die ich irgendwie immer wieder super gerne lese. Das eine ist von Dan Brown, The Da Vinci Code, oder auf Deutsch Sakrileg. Und das zweite ist von Tolkien, Der Herr der Ringe. Bei Herr der Ringe ist es so, dass man da sich immer wieder festlesen kann und immer wieder neue Details entdeckt und aber auch dabei eine sehr ergreifende Atmosphäre immer hat, also sehr fesselnd. Und das mag ich einfach sehr gerne. Das spricht so beides an, das Gefühl und den Verstand. Und den Da Vinci Code, den lese ich einfach deshalb gerne, weil ich Interesse an Theologie habe und weil ich einfach gerne spannende Geschichten lese, aber ich muss zugeben, dass ich da die sehr brutalen Stellen immer weglasse, die lese ich nicht.
Wo finden wir dich denn bei Social Media?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist, wenn man auf meine Webseite geht. Das ist www.anniesonnenberg.de. Also Annie, A-N-N-I-E. Annie Sonnenberg in einem Wort und klein.de. Da finden sich meine erzählerischen Werke, aber auch zum Beispiel kleinere Aufsätze oder Sachen zu einem Engagement, wofür ich mich gerade so einsetze. Außerdem habe ich auf Facebook eine Community-Seite und auf Instagram eine Seite. Das ist auf Facebook die Seite facebook.com/nordseenerd. Und auf Instagram ist es instagram.com/annie.sonnenberg. Der Punkt ist da wichtig, sonst kommt man woanders raus. Die beiden Kanäle bestücke ich meistens parallel, außer dass auf Instagram gelegentlich mehr Fotos dabei sind. Und wie bei meiner Webseite ist es wirklich so, ich poste dann etwas, wenn gerade etwas anliegt. Mit anderen Worten, ich habe beschlossen, auf den Algorithmus zu pfeifen. Wenn ich nichts zu sagen habe, sage ich halt auch mal nichts. Und ich habe außerdem noch einen YouTube-Kanal, youtube.com/anniesonnenberg, wieder in einem Wort und klein. Da kann man von mir selbst eingelesene Hörbücher finden, aber auch so ein bisschen was Experimentelles. Da probiere ich gerne mal Sachen aus.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
Das kann man ganz normal als Taschenbuch und als E-Book bekommen, im Buchhandel eures Vertrauens, im Buchhandel um die Ecke. Oder natürlich online, zum Beispiel über den Shop auf der Plattform epubli.de.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Ja, von meinen Lesern wünsche ich mir zunächst mal, dass sie sich auf das Buch einlassen und daran Freude haben. Was ja eigentlich eher ein Wunsch für meine Leserinnen und Leser ist. Aber natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn die eine oder andere Rezension im Internet landen würde, weil die Geschichte des anderen Ritters auf der Suche ist nach ganz besonderen Lesern. Und die müssen ja erst davon erfahren. Am allertollsten fände ich, wenn das Buch Gedankenanstöße liefert. Also wenn die Leserinnen und Leser mitdenken, nachdenken und vor allem weiterdenken, für sich selbst was mitnehmen. Und wenn dann das ein bisschen mehr Verständnis füreinander in die Welt bringt. Das ist nämlich in unseren polarisierenden Zeiten wichtiger denn je.
Das stimmt. Das war ein schönes Schlusswort.
Das freut mich.
Wir sind leider schon am Ende. Schade, aber ich höre dir immer sehr, sehr gerne zu und herzlichen Dank,
danke
dass
dir.
Du mein Gast heute wieder warst. Das war wirklich sehr angenehm.
Es hat mich auch sehr gefreut, wieder hier sein zu können.
Ich hoffe, du kommst bald wieder.
Ja, ich habe da schon was in Aussicht.
Ah, sehr schön, da freue ich mich. Ja, Annie, ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag und nochmal vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Also bis bald.
Bis bald.
Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.